Guten Morgen, herzlich willkommen zum Gottesdienst hier bei Mittendrin. Wir starten heute in eine neue Predigtserie mit dem Titel Identität verändert durch Jesus. Falls sich jemand auf der Homepage den Einleitungstext dazu durchgelesen hat, dürfte man gemerkt haben, dass wir in dieser Serie mit Fragen nach unserer Persönlichkeit und unserem Sein uns auseinandersetzen wollen. Wer bin ich? Was vermutlich die naheliegendste Frage ist, wenn es um die eigene Identität geht. Ich habe kurz ein wenig im Internet dazu recherchiert und es gibt logischerweise massig Literatur, Hinweise und viele, viele Ratgeber. Und ich habe dabei natürlich keine umfassende Recherche betrieben, aber mir hat sich so eine Tendenz sehr schnell gezeigt. Nämlich, wenn es um Identität geht, dann ist das was ich mit mir klären muss. Etwas, das halt nur mich betrifft, weil ich am besten weiß, wer ich bin. Vermutlich auch ein Gedanke, der eben ganz gut zu unserer westlichen Kultur passt, die eher oder sogar ziemlich individualistisch ist. Ich würde an der Stelle sehr gerne eine Behauptung aufstellen, die sich in dieser und hoffentlich auch in den nächsten Predigten sehr deutlich bestätigen wird. Wenn es um Identität geht, reicht es nicht, nur auf mich zu schauen. Die Frage, wer bin ich, betrifft nicht nur mich, sondern auch mich als Teil einer Gesellschaft oder Gemeinschaft und das ist mir am wichtigsten, es betrifft Gott. Er hat was dazu zu sagen, dazu, wer ich bin. Und ich würde sogar sagen, er bestimmt das entscheidend mit. Und es klingt jetzt womöglich härter, als ich es inhaltlich meine. Weil ich glaube, es ist das Beste, was uns Menschen passieren kann, dass wir mit Fragen zu unserer Identität nicht auf uns allein gestellt sind, sondern es einen Gott gibt, der uns kennt, der uns liebt und der dazu wirklich gute Sachen zu sagen hat. Und was noch viel wichtiger ist, der unsere Identität entscheidend mitprägt und verändern kann. Und das macht er durch Jesus. Und was das im Einzelnen bedeutet und wie das aussieht, darum soll es in dieser Predigtserie gehen. Und da lohnt es sich, ganz vorne anzufangen. Auf den ersten Seiten der Bibel, wo davon berichtet wird, dass Gott die Erde erschafft. Und in dem Text, den ich jetzt vorlesen werde, geht es um den sechsten Tag der Schöpfung. Es ist quasi alles fertig, nur der Mensch fehlt noch. Und ich lese jetzt den Text vor. Der steht in 1. Mose 1, die Verse 26 bis 31. Und ich lese nach der Übersetzung Neues Leben. Da sprach Gott: Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Und Gott sprach: Seht her, ich habe euch die samentragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und die samentragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben. Allen Tieren und Vögeln aber habe ich Gras und alle anderen grünen Pflanzen als Nahrung zugewiesen. Und so geschah es. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und er sah, dass es sehr gut war. Und es wurde Abend und Morgen der sechste Tag. Der sechste Schöpfungstag. Alles ist fertig, nur der Mensch fehlt noch. Und damit der Höhepunkt der Schöpfung. Den erschafft Gott hier. Und dieses kleine Wörtchen wir, direkt im ersten Vers, ist übrigens ein sehr schöner Hinweis darauf, dass Gott drei in einem ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und alle drei sind hier beteiligt, was später in der Predigt nochmal wichtig wird. Dieser dreieinige Gott, wie es im Christentum genannt wird, hat den Willen, den Menschen zu erschaffen. Und hier steht auch gar nicht warum, aber hier steht, dass er das will. Ich persönlich finde eine Sache an dem Text sehr spannend und ebenso auch herausfordernd. Es sind ja nur 6 Verse, die diesen Abschnitt umfassen. Also eigentlich relativ kurz. Aber da steckt so viel drin, was wichtig und grundlegend ist, dass man da locker 3 oder 4 oder noch mehr Predigten drüber halten könnte. Und es zeigt sich auch schon darin, dass sich einem beim Lesen höchstwahrscheinlich einige Fragen stellen. Ich nenne mal ein paar davon, die mir beim Lesen kamen. Was bedeutet uns ähnlich? Was bedeutet nach dem Bild Gottes erschaffen? Und worin besteht dieses Bild? Oder eine andere. Was hat es mit diesem Auftrag auf sich? Zu herrschen, fruchtbar zu sein? Klingt irgendwie komisch und so, naja, so archaisch. Warum Mann und Frau? Warum 2 Geschlechter? Und wenn man sich am Ende das Fazit durchliest, ist der Mensch wirklich gut? Beziehungsweise sogar sehr gut? Und denkt man dann noch an den Titel der Predigtserie, stellt sich einem womöglich noch die Frage, was hat das mit Jesus zu tun? Weil von dem ist hier ja eigentlich gar nicht die Rede, außer in diesem kurzen Wir. Man könnte noch viel mehr Fragen stellen, zur Schöpfung insgesamt, zur besonderen Stellung des Menschen und. Alles auf Basis dieses kurzen Textes. Und ich weiß, das ist ziemlich unbefriedigend, aber ich werde nicht auf alles eingehen können, weil ich sonst keiner dieser Fragen auch nur ansatzweise gerecht werden könnte. Aber ich hoffe, dass das, worüber ich predigen werde, dir dabei hilft, Gott besser zu verstehen und das, was er durch Jesus getan hat. Und ich hoffe, dass du dich dadurch selbst besser verstehen lernst. Ich weiß, das ist ein ganz schön großer Anspruch und dem kann ich überhaupt nur gerecht werden, wenn es hier in der Predigt nicht um meine schlauen Gedanken geht oder so, sondern um das, was im Text steckt, Gottes Gedanken. Und die will ich mir jetzt zusammen mit euch anschauen. Und mein Fokus in dieser Predigt soll auf der Aussage liegen, dass Gott den Menschen als ihm ähnlich erschaffen hat oder in seinem Bilde, wie es da auch hieß. Was hat es mit dieser Ähnlichkeit auf sich? Ebenbildlichkeit wird es in älteren Bibelübersetzungen oft genannt. Sind wir so wie Gott? Heißt das das? Wenn man eine eher negative Weltsicht hat, wird man vermutlich sehr schnell zu dem Ergebnis kommen, dass das ein wirklich seltsamer und vor allem ziemlich mieser Gott sein muss, wenn wir Menschen, die ausbeuten und Kriege führen und lügen und ja noch viel, viel mehr, ihm ähnlich sind. Das lässt dann irgendwie nicht wirklich auf einen guten Gott schließen, oder? Aber man kann auch zu dem gegenteiligen Ergebnis kommen, weil man merkt, wie genial das ist, was Menschen leisten. Irgendwie große Erfinder oder große Denker oder hochentwickelte Gesellschaften, aber auch so Dinge wie mitfühlendes Miteinander, Einsatz füreinander, Liebe. So wie Gott. Und wenn man die beiden Perspektiven miteinander verknüpft, dann kommt man vermutlich zu dem Ergebnis, ja, irgendwie kann man sich das in irgendeiner Form vorstellen, so eine Ähnlichkeit, aber eigentlich auch nicht so richtig. Und deswegen lohnt es sich, mal grundsätzlich darüber nachzudenken. Was hat es mit dem Ebenbild auf sich? Und ein ganz wichtiger Gedanke dabei ist, wo wir ansetzen. Wenn es stimmt, dass wir Gott ähnlich sind, dann kann man entweder von uns fehlerhaften und unperfekten Menschen ausgehend darauf schließen, dass irgendwie ja dann Gott auch recht fehlerhaft sein muss, wenn wir ihm ähnlich sind. Oder man setzt bei Gott an, der unter anderem perfekt ist und stellt fest, dass, wenn das so ist, mit uns Menschen irgendwas nicht stimmen kann. Weil man ja relativ schnell merken dürfte, dass es da eine Diskrepanz gibt zwischen seiner Perfektion und uns. Und ich bin der Meinung, man sollte das Zweite tun. Gott ist der Ausgangspunkt, wenn es um Ebenbildlichkeit geht. Und zwar Gott so, wie er in der Bibel beschrieben wird. Perfekt, liebend, gerecht, heilig, gütig, unsichtbar, fürsorglich, allmächtig, herrschend, gnädig und noch viel, viel, viel mehr. Mit einigen Attributen kann man vielleicht sehr schnell was anfangen und mit anderen womöglich so gar nicht. Und jetzt heißt es über die Menschen, dass sie Gott ähnlich sind. Was man so verstehen kann, dass sie Gott widerspiegeln. Und ein Spiegel ist da tatsächlich auch ein ganz guter Vergleich. In einem Spiegel zeigt sich relativ schlicht, wie eine Person ist, also wie eine Person aussieht. Ihr könnt es jetzt auch ein bisschen sehen. Ein Spiegel zeigt, was ist. Manchmal vielleicht ein wenig zu schonungslos und man sieht auch die Fehler, den Pickel auf der Stirn oder die schlecht rasierte Stelle am Hals. Letztlich ist ein Spiegel eine sehr ehrliche Sache, weil er auf einer oberflächlichen Ebene sehr genau zeigt, was ist. Was heißt das bezogen auf uns Menschen und auf Gott, wenn unsere Ähnlichkeit darin besteht, dass wir ihn spiegeln sollen? Und da will ich kurz eine kleine Klammer aufmachen. Viele Leute haben sich sehr viele Gedanken dazu gemacht, worin diese Gottähnlichkeit besteht. Also woran man das festmachen kann. Vielleicht in körperlichen Merkmalen, vielleicht in unseren geistigen Fähigkeiten oder noch viel mehr Sachen. Und da steckt teilweise Wahrheit drin, aber all das hat voll den Haken. Was ist, wenn ich einen Unfall habe? Bin ich dann weniger Gottes Ebenbild, weil mir jetzt zwei Beine fehlen? Und außerdem heißt es ja auch über Gott, dass er, steht in der Bibel, dass er Geist ist, also dass er nicht so einen Körper hat, so wie ich. Oder wenn ich eine geistige Behinderung habe, bin ich dann weniger Gottes Ebenbild? Ich glaube nicht. Ich würde sogar sagen, auf gar keinen Fall. Das Entscheidende ist, und das wird nachher noch deutlicher, dass das Ebenbild, Ebenbild zu sein, für jeden Menschen gilt. Und diese Ebenbildlichkeit ist nicht verlierbar. Du bist und bleibst ein Ebenbild Gottes. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Klammer zu. Aber was heißt dann das Widerspiegeln? Wenn Gott hier im Text sagt, Menschen sollen ihm ähnlich sein, dann meint er damit, dass man in uns seine Persönlichkeit sehen soll. Wir sollen also exakt auf ihn hinweisen. Perfekt zeigen, wie er ist. So wie ich mich hier in dem Spiegel, wenn ich mir den genau vor mich halte, auf einer oberflächlichen Art sehr perfekt sehen kann. So wünscht sich Gott, dass er sich in uns sieht. Er wünscht sich, dass er sich selbst in uns sieht. Und der eine Aspekt dabei ist dieses Gegenüberding, also so wie ich mich in einem Spiegel betrachte. Aber auch unter einem anderen Aspekt. Wenn ich den Spiegel ein wenig schräg halte, so um genau zu sein, dann zeigt der Spiegel anderen mich. Ihr könnt mich jetzt im Spiegel sehen. Und vielleicht kann man sich das so vorstellen, dass wir als Menschen ein Spiegelbild Gottes auch für andere Menschen sein sollen. Und das ist universal gedacht. Das ist keine Anweisung für Christen, sondern für die gesamte Menschheit. Deswegen kann ich hier auch von wir reden, nämlich wir Menschen. Wir Menschen sollen einander Gott spiegeln. Krass. Das ist ganz schön stark. Vor allem, wenn man sich die paar Eigenschaften von eben nochmal durchliest. Allmächtig, perfekt, herrschend, liebend, gnädig und ja noch viel mehr. Das ist eine ordentliche Nummer, oder? Weil hier steht eigentlich, der Mensch ist perfekt erschaffen worden, ohne Fehler. Und er reflektiert Gott, seinen Schöpfer, perfekt. Ohne Fehler, weil der ohne Fehler ist. Wie genial ist das denn? Letztlich ist das das Paradies. Der Mensch, der in perfekter Gemeinschaft mit Gott, seinem Schöpfer, lebt. Und der ihn perfekt spiegelt, weil sich im Menschen perfekt Gottes Eigenschaften zeigen. Und Gott sah, dass es sehr gut war. Mir kam ein Gedanke dazu, der das Ganze etwas persönlicher macht. Ich glaube, wenn das in Perfektion so wäre, würde das nicht bedeuten, dass alle Menschen ganz genau gleich sind, so nach dem Motto, naja, wenn alle Menschen perfekt Gottes Eigenschaften spiegeln, dann müssten ja auch alle Menschen ganz genau gleich sein. Ich glaube nicht, sondern dass sich das je nach Persönlichkeit anders ausdrücken würde. Menschen würden auf ihre Art perfekt Gott widerspiegeln. Wie genial wäre das? Das wäre perfekte Vielfalt. Und es wäre aber auch perfekte Einheit, weil zu jeder Zeit zu 100% klar wäre, was uns zusammenhält, nämlich Gott. Sehnst du dich danach? Und wenn du da eine Sehnsucht wahrnimmst, dann weist es schon auf eine weitere Frage hin. Ist das denn überhaupt so, dass wir Gott perfekt widerspiegeln? So richtig wirkt es ja nicht so. Dazu passt ein Vers aus 1. Mose 9, Vers 5. Da steht, wer also das Blut eines Menschen vergießt, mit dem soll dasselbe geschehen. Er muss hingerichtet werden, denn ich habe den Mensch als mein Ebenbild geschaffen. Was ist mit diesem harten Vers gemeint? Hier geht es um Bestimmungen, die Gott Noah nach der Sintflut gibt. Auch so eine abgefahrene Geschichte. Wo er sehr deutlich macht, dass ein Mensch einen anderen Menschen auf keinen Fall ermorden darf und das unter härteste Strafe gestellt wird. Mit der Begründung, denn der Mensch ist als Gottes Ebenbild geschaffen. Und das ist gerade an der Stelle ein sehr wichtiger Satz. Denn dieser Vers steht zwar nur ein paar Seiten weiter hinten in der Bibel als der Predigttext, den ich eben vorgelesen habe, aber dazwischen, zwischen diesen beiden Texten, ist was wirklich Entscheidendes passiert. Der sogenannte Sündenfall. Die Lossagung des Menschen von Gott. Das menschliche, boah, ich will lieber selber Gott sein. Misstrauen gegenüber Gott. Zweifel daran, ob Gott wirklich gut ist. Und die Sehnsucht nach einer trügerischen Freiheit ohne Gott. Und in Wirklichkeit ist diese Freiheit nur Leere und Sinnlosigkeit. Sünde wurde Teil unserer menschlichen Realität. Und sie ist es seitdem geblieben. Und dabei ist was Entscheidendes passiert. Das Ebenbild, dass wir spiegeln Gott perfekt, wurde zerstört, wurde zertrümmert. Und wenn man ehrlich zu sich ist, dann merkt man das auch. Im Kleinen, wo man versagt, nicht liebt, nicht perfekt ist, oder mit biblischen Worten, wo man Gottes Wesen nicht widerspiegelt. Und im Großen, wo es Kriege gibt, Menschen ausgebeutet werden, die Umwelt zerstört wird und. Wo nimmst du das bei dir wahr? Wo merkst du, boah, so kann es doch nicht gedacht gewesen sein. Das Spiegelbild hat mehr als nur einen kleinen Riss bekommen. Aber, und deswegen habe ich gerade eben diesen irgendwie harten Vers vorgelesen, mit dem, dass man einander nicht töten soll. Aber trotz des Sündenfalls gelten wir Menschen immer noch als Ebenbilder. Ja, ramponiert und irgendwie ziemlich zerbrochen, voller Fehler, aber wir sind immer noch Gottes Ebenbilder. Das sagt dieser zitierte Vers aus und auch andere Stellen in der Bibel. Auch nach dem Sündenfall sind wir Gottes Ebenbilder. Die Würde, die Gott uns Menschen dadurch zuspricht, die lässt sich nicht verlieren. Und sie gilt jedem Menschen. Lass dir von niemandem was anderes erzählen. Du bist in Gottes Augen wertvoll. Und weil du in Gottes Augen wertvoll bist und das jedem Menschen gilt, sollte das unseren Umgang miteinander tief prägen. Johannes Calvin, ein Reformator im 16. Jahrhundert, der hat daraus geschlussfolgert, das lese ich euch jetzt mal vor. Egal, was für einen Menschen du triffst, der deine Hilfe braucht, Du hast keinen Grund, ihn abzulehnen. Du sagst vielleicht, er ist verachtungswürdig und wertlos. Aber Gott hat ihn zu jemand gemacht, in den er die Schönheit seines Bildes gelegt hat. Du sagst vielleicht, dass er nicht einmal deine geringste Anstrengung verdient. Aber das Ebenbild Gottes, was ihn mit dir verbindet, ist es wert, dass du dich selbst und deinen ganzen Besitz hingibst. Holla. Das ist mal ein Anspruch, oder? Und wohlgemerkt, Calvin geht es hier nicht darum, dass die Christen sich gegenseitig helfen und unterstützen sollen, sondern das ist universal gedacht, auf alle Menschen bezogen, weil jeder Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist und es verdient, wertgeachtet zu werden. Pausier an der Stelle mal für einen Augenblick das Video und denk dabei über folgende Frage nach. Bei welcher Person fällt es mir schwer, ihm oder ihr die Ebenbildlichkeit zuzugestehen und damit ihm oder ihr einen großen Wert und eine unverlierbare Würde zuzusprechen? Wo fällt dir das schwer? Und woran zeigt sich das? Also zum Beispiel, indem ich abfällig mit der Person umgehe oder sie innerlich verurteile. Denk da mal kurz drüber nach. Ich selbst kann mir keine bessere Grundlage für universale Menschenrechte vorstellen als diese hier, diesen Text. Weil die Grundlage wirklich universal ist, weil sie sich nicht ändert und weil der Bezugspunkt klar ist, dass warum? Warum haben alle Menschen einen Wert? Weil sie ihn von Gott bekommen und weil sie ihn nicht verlieren können, weil alle Menschen seine Ebenbilder sind. Das ist meine Begründung. Aber ich will auch auf den negativen Teil des Ganzen zu sprechen kommen. Weil so ganz optimal scheint es ja mit unserer Ebenbildlichkeit hier nicht zu funktionieren. Man sieht es ganz gut an dem Spiegel. Da ist ordentlich was kaputt. Vielleicht würde man sogar sagen, der ist völlig hinüber. Bezogen auf den Vers von gerade eben. Die Tatsache, dass da überhaupt erwähnt werden muss, dass man einen Menschen nicht umbringen darf, zeigt ja eigentlich schon, hier läuft was schief. Wenn Menschen Gott wirklich perfekt widerspiegeln würden, müsste das mit dem Töten gar nicht erwähnt werden, weil wir dann ja in perfekter Harmonie miteinander leben würden und unseren Mitmenschen respektieren würden. Wir haben also ein Problem. Unsere Ebenbildlichkeit ist zwar noch vorhanden, und das ist wirklich genial, aber sie ist verzerrt und entstellt. Wenn ich jetzt in den Spiegel gucke, dann sehe ich Bruchteile von mir. Und es ist nicht so wie gedacht. Begonnen hat das Ganze mit dem Sündenfall. Aber es bestätigt sich in unserem Leben Tag für Tag aufs Neue. Und das Dilemma dabei ist, dass es uns in unserem Sein als Menschen nicht, ja, eigentlich ganz gut geht. Klar, könnte auch ein bisschen besser sein. Wir sind ja auch immerhin noch Gottes Ebenbilder. Nein, sondern es ist für Gott unfassbar wichtig, dass wir ihn wieder perfekt spiegeln. Das ist keine Kleinigkeit. Es ist kein, ja, es könnte halt auch ein bisschen besser sein. Sondern es ist das, was er sich ursprünglich für uns überlegt hat. Was die Grundidee des menschlichen Lebens sein sollte. Und es ist das, was das Beste für uns ist. Seine Eigenschaften in unserem Leben, so war es gedacht. Klar, ein alter, verrosteter Porsche, dem 3 Räder, das Lenkrad und der Motor fehlen und der in irgendeiner schimmligen Garage vor sich hin verrottet, ist immer noch ein Porsche. Und es gibt ihm schon einen Wert. Aber da wird wohl niemand daran zweifeln, dass dieses eigentlich geniale Auto für was anderes gemacht war. Man sieht vielleicht noch das teure Leder der Sitze oder die schöne Form. Aber eigentlich weiß man, dieses Auto, was da steht und so kaputt ist, sollte eigentlich glänzend und perfekt und mit unverwechselbarem Sound über irgendeine Küstenstraße in den Sonnenuntergang fahren oder so. Aber nicht in der Garage vergammeln. Und so ist auch bei Menschen wirklich was schief. Es ist noch was da vom Spiegelbild. Aber es sollte eigentlich perfekt sein. Was kann uns da Hoffnung machen? Es gibt ein perfektes Spiegelbild. Es gibt das perfekte Spiegelbild. Und es hat einen Namen und heißt Jesus. Auch über ihn heißt es, dass er das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Mit dem Unterschied, dass er nicht gesündigt hat, dass es bei ihm nicht zum Bruch kam. Da ist nichts kaputt gegangen. Er ist Zeit seines Lebens das perfekte Ebenbild gewesen. Wer sich anschaut, wie Jesus ist, sieht in ihm wie in einem perfekten Spiegel Gott. Man könnte da jetzt etwas altklug drauf reagieren und mit einer biblischen Wahrheit antworten. Dass Jesus ja nicht nur Mensch war, sondern dass er halt auch Gott war. Ganz Mensch, ganz Gott, also beides. Wodurch es dann natürlich irgendwie logisch ist, dass man, wenn man auf ihn schaut, auch sieht, wie Gott ist. Ja, stimmt. Aber Jesus war komplett Mensch. Und das in Perfektion. Und jetzt brauche ich eure volle Konzentration. Denn Jesus war nicht nur zu 100% Mensch, sondern er war auch so sehr Mensch, wie man nur Mensch sein kann. Das wird oft daran festgemacht, dass er auch geschlafen hat und dass er auch Hunger hatte oder traurig war. Aber das ist eigentlich nicht der Bewertungsmaßstab dafür, ob er richtig Mensch war oder wie sehr er Mensch war, sondern wie sehr er Gott gespiegelt hat. Das ist der Bewertungsmaßstab. Wie sehr sich Gottes Ebenbild in ihm gezeigt hat, das sagt etwas darüber aus, wie sehr er Mensch war. Das ist der Bewertungsmaßstab für wirkliches Menschsein. Wenn Jesus der perfekte Mensch war, ein perfektes Leben geführt hat, dann müssen wir diese Frage von eben umdrehen. Nicht, wie sehr war Jesus Mensch, zum Beispiel, weil er auch geschlafen hat oder gegessen hat, so typisch menschliche Sachen, sondern wie sehr sind wir nicht Mensch, weil wir nicht wie Jesus sind. Das klingt komplett komisch, ne? Was ich damit verdeutlichen will ist, Jesus ist der Maßstab für das, was sich Gott unter Menschsein vorgestellt hat. Klar, wir alle sind zu 100% Menschen, aber wir alle leben nicht zu 100% das, was Gott sich für uns als Menschen ausgedacht hat. Das Ebenbild Gottes in uns ist zersplittert. Jesus war nicht weniger menschlich, weil er perfekt war und nicht gesündigt hat, sondern er war menschlicher, weil er die ursprüngliche Intention erfüllt hat, die Gott sich für die Krone seiner Schöpfung überlegt hatte. Jesus lebte Menschsein in seiner reinsten Form, in der Form, die Gott sich ausgedacht hat, nämlich in perfekter Gemeinschaft mit ihm, Gottes Eigenschaften perfekt spiegelnd. Wir, die wir Menschen sind, sind eigentlich weniger Mensch als der, der sowohl Mensch als auch Gott war. Verrückt, oder? Und das Ganze wird noch verrückter, weil Jesus als der eine, der jedes Recht dazu gehabt hätte, zu sagen, schaut auf mich und strengt euch gefälligst an. Seid einfach auch so ein gutes Spiegelbild wie ich. Dass er genau das nicht gesagt hat, sondern vom Vorbild auch zum Retter wurde. Und als dieser Retter unsere ganzen Scherben mit bloßen Händen genommen hat und für unseren ganzen Dreck gestorben ist. Und unsere ganzen Scherben, der ganze Zerbruch, die Sünde, haben dafür gesorgt, dass er in dem einen Moment, als er am Kreuz hing, er, der eine Ewigkeit lang, der schon immer das perfekte Ebenbild Gottes war, der als Mensch die Intention Gottes perfekt erfüllt hat, er, der Perfekte, war in dem Moment getrennt von Gott. Jesus hat den Zerbruch unserer nicht mehr perfekten Ebenbildlichkeit selbst erlebt, weil er unseren Zerbruch auf sich genommen hat. Für uns hat hat er den ganzen Zerbruch auf sich genommen, damit wir wieder ganz werden können. Stell dir mal vor, du schreibst deine Abi-Prüfung oder machst dein Staatsexamen und hast dafür wochenlang oder monatelang gelernt und du bist wirklich gut. Und du weißt, du wirst das Ding bestehen, du kannst alles, ganz sichere Nummer. Und in der Prüfung schreibst du wirklich auch alles hin und weißt, das wird gut. Und dann stehst du kurz vor Ende auf und tauschst deine Prüfung mit der Prüfung von dem, wo du weißt, dass er immer 0 Punkte schreibt. Und damit nicht genug, weil mit dem hast du eigentlich auch voll die Schwierigkeiten, weil er ein Arsch ist und dich immer nur beleidigt. Aber du gibst ihm deine perfekte Prüfung und nimmst dir dafür seine 0-Punkte-Prüfung. Das würde niemand machen. Jesus hat ganz genau das gemacht. Wenn du an Jesus glaubst, dann wird dir seine Leistung angerechnet, obwohl du selbst diese Leistung niemals erbringen könntest. Und das bedeutet, auf das Ebenbild bezogen, wenn du zu Jesus gehörst, sieht Gott in dir nicht mehr das da, sondern er sieht in dir das Ebenbild seines perfekten Sohnes. Deswegen heißt es in der Bibel, Jesus lebt in mir. Gott sieht Jesus in mir, wenn ich auf ihn vertraue. Und das, obwohl er weiß, und das weiß er zu 100%, dass ich nicht perfekt bin. Das ist verrückt und gleichzeitig über alle Maßen genial. Ich selbst glaube daran, dass Jesus das für mich getan hat. Aber wenn ich auf mich schaue, nehme ich gleichzeitig auch wahr, dass ich nach wie vor immer noch irgendwie eher so aussehe. Also dieser zerbrochene, kaputte Spiegel. Ich bin nach wie vor kein perfektes Spiegelbild Gottes. Ich verletze Leute, ich versag in Dingen noch viel mehr. Ich spiegel Gottes Sein nicht perfekt wider. Aber mit Jesus hat was Neues in meinem Leben begonnen. Erstmal ein komplett neuer Status. Kind Gottes. Wow. Und Vergebung. Auch nicht schlecht. Und auch mit diesem Spiegelbild passiert was. Ich lese mal einen Vers aus dem 2. Korintherbrief vor, Kapitel 3, Vers 18. Sehr spannend, was Paulus da schreibt. Wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Und mit wir meint er in dem Falle tatsächlich Menschen, die an Jesus glauben. Er will damit deutlich machen, wie klar einem das als Christ plötzlich bewusst wird, dass Jesus gezeigt hat, wie Gott ist. Also, wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Alle drei waren am Anfang bei der Schöpfung dabei und haben gewirkt. Und alle drei sind auch hier wieder am Wirken. Der Heilige Geist verwandelt Christen Stück für Stück in das perfekte Ebenbild des Vaters. Und dieses perfekte Ebenbild ist Jesus. Ihm ähnlicher werden. Und das funktioniert nicht durch eigene Leistung, sondern es ist sein Wirken. Gottes Wirken. Und das ist vielleicht ein bisschen so, wie wenn ich bei diesem Spiegeln jetzt hergehen würde und die fehlenden Teile wieder einsetzen würde. Das mache ich natürlich jetzt nicht. Und alles so wieder anordnen würde, das wieder zusammenpuzzeln würde, vernünftig verkleben würde. So Stück für Stück, nach und nach. Die Risse werden dabei sichtbar bleiben. Die Sachen, die ich gemacht habe und die ich gesagt habe, die dem entspringen, dass ich ein Sünder bin, sind nicht einfach nicht geschehen. Und ich werde leider auch weiterhin Menschen verletzen, dann gibt es hier einen neuen Riss. Aber die Schuld, das, was ich dafür von Gott eigentlich verdienen würde, das ist weg. Und jetzt beginnt Gottes Geist, mich immer mehr Jesus ähnlich zu machen. Und dafür kann ich mir nicht selbst auf die Schulter klopfen. Das ist allein sein Wirken. Und darüber hinaus gibt es noch eine geniale Aussicht. Die steht zum Beispiel im 1. Johannesbrief, auch ein Brief im Neuen Testament, Kapitel 3, Vers 3. Da steht, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wow. An dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, werden alle, die zu ihm gehören, in perfekte Spiegelbilder von ihm verwandelt. Dieser Spiegel ist dann weg. Das ist nicht mehr der gut zusammengesetzte und verklebte Spiegel, wo man aber eigentlich immer noch die Risse sieht, sondern es ist ein neuer Spiegel. Dann wird es wieder perfekt sein. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues beginnt. Das ist die Aussicht. Der Mensch als Gottes perfektes Spiegelbild. So, wie es von Anfang an gedacht war, wird es dann für immer sein. Ich fasse mal zusammen und will noch darauf eingehen, was das praktisch bedeuten kann. Menschen sind als Ebenbild oder auch Spiegelbild Gottes geschaffen. Durch den Sündenfall ist dieses Spiegelbild kaputt gegangen. Menschen sind immer noch Bilder Gottes, aber sehr korrumpiert. Jesus ist das perfekte Spiegelbild Gottes und hat unseren Zerbruch auf sich genommen. Wer daran glaubt, den verwandelt der Heilige Geist Stückchen für Stückchen in Jesu Bild. Bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt und alle, die zu ihm gehören, als perfekte Spiegelbilder Gottes für immer bei ihm sein werden. Wie kann das, was Jesus getan hat, dich und mich in unserer Identität festigen? Und was für Auswirkungen hat es für unseren Alltag? Ganz generell und völlig ohne Einschränkungen gilt, jeder Mensch ist, weil er als Spiegelbild Gottes erschaffen wurde, unfassbar wertvoll. Und das kann dir keiner nehmen. Und ich habe schon gesagt, das sollte den Umgang von uns allen miteinander tief prägen. Wie ich Leuten begegne, wie ich über Leute denke. Der Schriftsteller C.S. Lewis hat es mal in etwa so formuliert. Es gibt keine gewöhnlichen Menschen. Man hat noch nie mit jemandem gesprochen, der einfach bloß ein Normalsterblicher ist. Nationen, Kulturen, Künste, Zivilisationen, die alle sind sterblich und haben lediglich die Lebensdauer einer Mücke. Doch es sind Unsterbliche, mit denen wir scherzen, arbeiten, verheiratet sind, mit denen wir schimpfen und die wir ausbeuten. Und Zusatz von mir, weil wir alle unseren Wert von Gott zugesprochen bekommen haben. Ein positiver Appell, der daraus folgt, ist, feier das, wo du wahrnimmst, dass Menschen Gott widerspiegeln, ob bewusst oder auch unbewusst. Gottes Bild ist in Menschen sichtbar, selbst das, obwohl es kaputt ist. Man kann es sehen, man kann es entdecken. Und was heißt das dann noch, wenn ich Christ bin? Danke, Jesus, dafür, wie er in dir und anderen Menschen wirkt. In aller Demut, denn es ist allein sein Wirken. Danke ihm dafür, wo du merkst, wie Menschen Jesus ähnlicher werden, weil sie durch Gottes Geist verändert werden. Und bete dafür, dass er dir da hilft, wo du bei dir merkst, dass du ganz schön zerbrochen bist. Er verändert dich gern. Er liebt es, wenn Menschen ihm ähnlicher werden, in dieses perfekte Bild verwandelt werden. Ich will mit einem Segen enden, also einer Zusage Gottes für euch. Und er ist aus Philipper 1, Vers 6. Da schreibt wieder Paulus: Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben begonnen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Das ist kein frommer Wunsch, sondern eine feste Zusage. Amen.